Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Jeder, der schon einmal im Konzert war und einen anderen Konzertflügel als den typischen der Firma Steinway & Sons gehört hat, dem fällt auf, dass Instrumente nicht alle gleich klingen, sondern unterschiedlich. Oftmals ist es ja sogar so, dass man im Konzert dann den ungewohnten Klang als eigenartig empfindet, da unser Gehör bereits vollkommen eingestellt ist auf den einen Klang. Doch kaum jemand stellt sich die Frage, warum Konzertflügel unterschiedlicher Hersteller so unterschiedlich klingen, auch wenn sie von ein und demselben Pianisten gespielt werden. Nun, sicherlich haben alle Hersteller einen ähnlichen Zugang zu denselben Materialien, aus denen sie einen Flügel bauen, einmal abgesehen vielleicht von der Herkunft der Fichtenbäume für Holzbestandteile, dem Hersteller der Gussplatten und so weiter. Ansonsten aber bleibt alles relativ ähnlich, wenn es um die Materialien geht. Und dennoch klingen die Instrumente unterschiedlich, vielleicht das eine wärmer als das andere, ausgeglichener in den unterschiedlichen Bereichen vom Bass zum Diskant, vielleicht ein wenig klarer in der Klangwiedergabe einzelner Saitenchöre. Die Meinungen über den Klang würden bei 100 Zuhörern ohnehin voneinander abweichende 100 Meinungen geben, da das Empfinden von Klang nur bis zu einem gewissen Grad objektiv ist. Der Rest ist subjektive Wahrnehmung. Aber zurück zur eigentlichen Frage. Warum klingen die Instrumente so unterschiedlich? Nun, natürlich spielt die Konstruktion des gesamten Instruments letztendlich die maßgebende Rolle. Wenn man sich die Traditionen etlicher Klavierbaufirmen anschaut, dann zeigt sich, dass etliche bereits vor mehr als 100 Jahren die wichtigsten Grundsätze für ein im Klang ausgeglichenes und stark in den Raum projektierendes Instrument gefunden hatten. Alles, was danach kam, waren Feinheiten, die dem entsprechenden Zeitgeschmack entsprachen und den neuen Gegebenheiten, wie beispielsweise noch größeren Konzertsälen, zu entsprechen. Aber was macht nun den Klang eines Konzertflügels aus? Nun, es gibt einige physikalische Elemente, die extrem wichtig sind. Die Geschwindigkeit der Klangausbreitung und die Vermeidung von Schwingungsfressern im Instrument. Was dies genau bedeutet? Nun, es gibt bestimmte klavierbautechnische Gegebenheiten, die aufgrund einer bestehenden Konstruktion kaum nur noch mit viel Aufwand verbessert werden können, um beide erwähnten Elemente in Einklang zu bringen. Denn wenn bereits konstruktiv auf bestimmte Dinge verzichtet wurde, kann man nur noch die Grundkonstruktion nehmen, um daran zu arbeiten, die Geschwindigkeit des Klangs zu verbessern und klangschluckende Elemente zu eliminieren. Was das sein kann? Nun, natürlich ist es die Mechanik und sind es die Hammerköpfe. Das sind Elemente, die für die Geschwindigkeit des Klangs als erste zuständig sind. Aber danach kommen viele andere Teile im Instrument. Die Agraffen, durch die die Saiten laufen, die Saiten selbst, die Anhangstifte der Saiten, die Stehkonstruktion und vor allem der Resonanzboden. Ist dieser konstruktiv zu dick ausgeführt, verhindert er die Geschwindigkeit der Ausbreitung des Klangs und ist damit bereits eines der ersten Elemente für die Verhinderung der Klangausbeute, also ein Klangfresser. Dabei ist es nicht einmal so, dass man das eine oder andere Teil im Flügel bearbeiten kann, um damit die Lösung eines klanglichen Problems auszumerzen. Denn im Flügel, wie im Klavier auch, bedingt die Änderung eines Teils die Änderung aller danach folgenden Teile. Es ist einfach die Summe aller Teile im Instrument, die so aufeinander abgestimmt sein muss, damit am Ende der richtige Klang entsteht. Nun werden sicherlich einige sagen, dass die Klavierhersteller ihre Instrumente doch am besten kennen und genau an diesen Stellen ansetzen würden, wenn sie wissen, wie es besser geht. Nun, das mag schon sein, aber wenn man Flügel in Serie baut, kann man oftmals nicht genug Zeit auf ein einzelnes Instrument verwenden, um konstruktionsbedingt die Verbesserungen durchzuführen. Was bleibt, ist der kleinste gemeinsame Nenner, um das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Da jedes Instrument eines Herstellers zwar nach denselben Kriterien gebaut wird, aber das Holz immer etwas anders ist und die Handarbeit, die da zugrunde gelegt wird, auch immer kleine, wenn auch kaum spürbare Unterschiede bei jedem Instrument zu erwarten sind. Diese müsste man dann in Kleinstarbeit auf das jeweilige Einzelinstrument noch einmal ausarbeiten, messen und optimieren. Diese Arbeit aber will in der Regel kaum jemand bezahlen, da es viele Stunden Aufwand wären. Ist das alles wirklich wichtig, wird nun der ein oder andere fragen. Nun, was bleibend sind die Unterschiede im Konzertsaal, die man einfach hört. Oftmals weiß man gar nicht exakt zu sagen, was an diesem oder dem anderen Instrument anders klingt. Manchmal erkennt man zwar, wie schon erwähnt, klarere Höhen im Diskant, einen volumigeren und nicht muffigen Bass und so weiter. Letztendlich ist das alles hörbar, aber nur schwer fassbar, da man es schon messen müsste, um klar zu sagen, was da anders klingt. Die psychologische Ebene unserer Hörerfahrung spielt da eine maßgebliche Rolle. Wir können uns nicht vollkommen freimachen von psychologischen Dingen, wenn es um akustische Tasteninstrumente geht. Zudem darf man nie vergessen, dass eine emotionale Ebene in jedem Individuum hinzukommt. Denn meist werden ja auf die eine oder andere Weise emotionsgeladene Werke auf diesen Flügeln gespielt. Das bedeutet dann auch, dass unsere Emotionen angesprochen werden, die oftmals den Klangeindruck mitbestimmen. Auf diese Weise ist es schwierig, den Klang eines Instruments wirklich objektiv zu beurteilen. Klaviertechniker nutzen dafür vollkommen andere Mechanismen, die sie über viele Jahre antrainiert haben. Sie schlagen bestimmte Intervalle an, um den Klang nachzuspüren. Sie arbeiten dann beispielsweise am Hammerkopf, wissend, dass sie mit einem bestimmten Stechen mit der Nadel in diesen einen Effekt an den Filzen des Hammerkopfes erreichen, der den Klang maßgeblich beeinflusst. Letztendlich aber arbeiten alle Klavierhersteller genau in diesen zwei genannten Elementen, um ihre Instrumente perfekt zu machen. Geschwindigkeit der Ausbreitung des Klangs und dem Eliminieren von klangdämpfenden Eigenschaften am Instrument. Die einfachsten physikalischen Gesetze treten hier in Kraft. Eigentlich sollte es einfach sein, dass ein Instrument perfekt klingt, oder? Aber es ist ein wenig so wie bei den Geigen. Könnte man einfach eine Stradivari kopieren, um ein neues Instrument ebenso gut klingen zu lassen wie das Original, wäre die Welt langweilig, aber für die Instrumentenbauer weitaus einfacher. Im Klavierbau kommen dann noch andere Faktoren hinzu, nämlich Patente und deren Rechte. Einige Klavierhersteller haben für bestimmte sinnvolle Elemente immer noch Patente, die andere nicht ebenso verwenden können. Sie müssen also die Ideen, die sie natürlich kennen, abändern. Und in diesem Moment verändern sie, wie schon erwähnt, nur einen Teil in der Konstruktion, aber nicht alle folgenden. Die Komplexität, um das Höchstmaß an Klang aus einem Instrument herauszuholen, ist die Summe aller Teile im Flügel. Einige Hersteller haben alles richtig gemacht, aber vielleicht auch 7 gerade sein lassen, da sie der Meinung sind, es würde reichen, was man da klanglich geschaffen hat. Und da entstehen nun einmal schon Unterschiede. Objektivität ist etwas, was nicht in jeder Nuance zu akustischen Instrumenten passt, wie gesagt. Zudem sind die Hörgewohnheiten und die Vorlieben, ob nun der Diskant etwas klarer oder die Mitten etwas dumpfer klingen, vollkommen unterschiedlich und individuell. Letztendlich geht es vor allem darum, dass man mit dem Klaviertechniker zu kommunizieren versteht. Zwar kann auch er nicht die Konstruktion verändern. Aber er kann an einigen Stellen ansetzen, um den Klang zu optimieren.